Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit. Unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Das ist der Segen, mit dem ich in diesen Gottesdienst einsteigen möchte, in diese Predigt. Weil ich finde das wichtig, dass das Ganze, was wir sagen und tun, eingebettet, eingebunden ist in dem, was unser Heiland ist und tut. Ich habe mitbekommen, dass einige von euch mich noch nicht kennen. Da gehört es ja so, wenn man, im Juli war ich wohl mal hier, dass ich mich kurz vorstelle, damit einige denken, was ist das denn für einer da vorne? Also der Klaus Dams aus der Freien Christengemeinde in Dorsten, aus der Tochtergemeinde in Oberhausen, bin ich seit ein paar Jahren als Spätberufener. Ich bin eigentlich mal Polizist gewesen, Polizeihauptkommissar 47 Jahre lang in Essen und in Duisburg, zwischendurch auch mal in Unna. Habe als Spätberufener mit über 50, als Mentor hatte ich euren Pastor Jürgen, euren Altpastor. Jürgen war mein Mentor während der Ausbildung. Als ich nach Beröa zur Bibelschule gegangen bin, 2009 war ich zum Einführungstag in Erzhausen. Da war ich 53, jetzt bin ich 68, wenn ihr rechnen könnt. Also hat mich das einiges mit dem Haus schon hier verbunden. Und als Micke mich dann fragte, weil er heute verhindert war, ob ich vorbeikommen kann, war für mich klar, natürlich komme ich nach Hagen zu euch. Ja, ich bin seit 47 Jahren mit meiner Ingrid verheiratet. Wir haben im Januar 77 geheiratet. Die beste Ehefrau, die ich mir hätte wünschen können, die Gott mir wie auch immer in den Weg gestellt hat, meine Ingrid. Wir sind Großfamilie. Wir haben uns immer ein Mädchen gewünscht. 1978 ist dann unser Sebastian geboren. Also könnt ihr rechnen, ist jetzt 46, unser Großer. Da haben wir uns ein Mädchen gewünscht und 1979 wurde unser Sören geboren. Gott hatte Gnade, meine Frau ist 1981 schwanger geworden, da ist unser Stefan geboren. Und da haben wir uns ein Mädchen gewünscht. Und 1984 ist dann unser Ruben geboren. Wir haben gesagt, okay, Ruben ist okay, ne? Schöner Name. Der erste, der älteste Sohn von Jakob. Und dann ist meine Ingrid 1986 nochmal schwanger geworden und ist unser Torben geboren. Wir haben gesagt, okay, der schenkt Gnade vielleicht nochmal irgendwann vielleicht. Ne? Und dann 1988 wurde Johannes geboren. Und dann war okay, 6 Kinder ist okay. Ne? Man muss ja auch irgendwo mal das also finanzieren können. Wir Kinder großziehen. Einer unserer Jungs, der Steuerberater, unser Sören, da haben wir ausgerechnet, dass ein Kind bis zum 18. Lebensjahr ungefähr 100.000 Euro kostet. Ein Kind großzuziehen, 100.000 Euro. Also mit Bekleidung, mit allem drum und dran, ungefähr 100.000 Euro. Dann war für uns die Sache schon okay. 1991, ja, dann haben wir uns dann bei der Vorbereitung für die Entbindung über Namen unterhalten. Alle unter Namen fangen ja weitgehend mit dem S an, bis auf den Jörn und Ruben. Also die S-Namen waren aus, gab es so Bücher. Ne? Was gibt es für Vornamen mit Bedeutungen und so? Die haben ja alle irgendwo eine Bedeutung und haben uns für einen netten, kleinen, süßen Philipp entschieden. Sie hat sich immer ein süßes, kleines Mädchen gewünscht. Ne? Philipp, also falls dann doch ein Junge kommen sollte, ein Philipp, dann für Mädchen war Annika, das war klar, die sollte immer Annika heißen. Ne? Schon seit Pippi Langstrumpf sollte die Annika heißen. Ja, und dann wurde Simon geboren, das war sehr schwierig. Also wir haben echt, meine Ingrid hat gekämpft, weil die Frauenärztin um ihn nicht Angst, weil sie ein kleines Kind gewünscht hat, hat sie dann wohl die Werte nicht mehr so in den Mutterpass eingetragen, dass wir uns darauf vorbereiten konnten, was da passiert, was da im Anlauf war. Und die Kinder hatten alle 35 cm Kopfumfang. Wer sich da als Frau mit auskennt, das ist schon. Und Simon hatte 42 cm Kopfumfang. Ich habe den Kopf gesehen, war Feierabend. Da ging nichts mehr. Und für den Kaiserschnitt war es zu spät. Wenn du eine katholische polnische Hebamme anfängst, wenn die anfängt zu beten, eine katholische Hebamme, die 4 von 6 Kindern davor schon geholt hat, die Hebamme fängt an zu beten. Und die junge Stationsärztin im Krankenhaus, ihr erstes Dienstwochenende hat, es war Vatertag 1991, der Himmelfahrtstag, als Jesus zum Vater gegangen ist, Himmelfahrtstag für mich. Jesus fährt zum Himmel, zum Vater, deswegen von mir auch Vatertag, wenn ihr wollt, ist unser Simon geboren. Alle unsere Kinder hatten 52 cm, der hatte 63 cm. Und alle unsere Kinder haben 3600, 3700, 3800 gewogen. Simon 6450 Gramm, 13 Pfund. Sagt der, der kann nicht Philipp heißen. Als er draußen war, habe ich gesagt, Gott sei Dank, er lebt und meine Ingrid lebt, aber der kann nicht Philipp heißen. Der heißt jetzt Simon, der Fels. Der Sohn heißt Philipp, 2 Meter, 235 Kilo. Simon ist der Fels. Ist im Management bei einer großen deutschen Firma in Hamburg gewesen, jetzt mittlerweile in Köln. Der Fels, Nummer 7. Ja, und dann heirateten unsere Söhne und unsere Schwiegertöchter wurden schwanger. Und als die ersten 6 Enkelkinder Töchter waren, unsere Kinder kriegten nur Söhne, sagten sie, Papa, irgendwas stimmt hier nicht. Du hast nur Jungs und wir haben nur Mädchen. Was ist denn hier nicht in Ordnung? Aber auch da hat der Herr Wunder getan. Also von den mittlerweile 14 Enkelkindern sind ist fast die Hälfte. Jungs und Mädchen sind fast halbe. Also Gott hat schon irgendwie wunderbare Wege mit uns. Und wie wir das überlebt haben, wie Ingrid das überlebt hat und wie wir das psychisch überlebt haben. So eine große Familie. Ich habe Wechselschicht gemacht. Wie gesagt, ich war seit dem 17. Lebensjahr Polizist und bin vor 3 Jahren mit 65 in Pension gegangen, nachdem ich 3 Mal ein Jahr verlängert habe. Wir sind schon eine Wunderfamilie, kann man schon sagen. Wir sind nicht normal. Also für eine deutsche Familie sind wir nicht normal, ehrlich jetzt. Ne? Wir sind nicht normal. Das ist nicht normal, nein. Heute Morgen war ich zu Gast in einer Gemeinde in Dortmund und durfte da über die Sicht von Jesus, über den Heiligen Geist sprechen. Bei einer Pfingstgemeinde über den Heiligen Geist, ich hatte einen Auftrag, ich sollte über den Heiligen Geist sprechen. In der Pfingstgemeinde über den Heiligen Geist sprechen, und das ist nicht Pfingsten, das war schon eine Herausforderung. Da habe ich einfach mal Johannes 15 und 16 aufgeschlagen und habe den Leuten mal gesagt, wir sprechen heute nicht über Gaben, über die Charismen, da wird so oft drüber gesprochen. Wir vergessen, was Jesus über den Heiligen Geist gesagt hat, wofür er den Heiligen Geist über den Vater gesendet hat. Bittet den Vater, er wird euch senden. Wenn ich zurück bin, sende ich ihn. Werde dem Vater sagen, schick mal. Habe ich ihm gesagt, das, was du wissen musst, dass du Jesus erkennen kannst, dass du glauben kannst, das macht der Heilige Geist in deinem Leben. Dass du Sündenerkenntnis hast, das macht der Heilige Geist. Das sind die Aufträge des Heiligen Geistes. Offenbarung, dass du ein sündiger Mensch bist, eigentlich mit Gott keinen Kontakt haben kannst und darfst, weil er mit Sünde nichts am Hut hat. Das macht der Heilige Geist. Bin ich auf einige Punkte eingegangen. Heute darf und soll, weiß ich, Mick hat es mir nicht gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich das machen soll. Ich wusste, als ich zu euch komme, letztes Mal habe ich über Treue gesprochen. Erinnert euch an die Geschichte mit dem Löwen, die Löwengeschichte, wie man schnell an der Spur vorbeigeht, die Gott für dich hat. Weil du meinst, du hast einen neuen Auftrag und der Auftrag funktioniert nicht. Da kommst du auf ein Nebengleis und denkst, okay, das könnte vielleicht der Auftrag Gottes für dich oder für mich sein. Heute soll ich über Einheit sprechen. Und dann kommt hinten auf die Tubenpredigt. Wer weiß, was das ist, der weiß gleich, auf mich zukommt. Bei dem Wort Einheit denken die Menschen, die einmal bei der Bundeswehr waren, an ihre Einheit. Ihre Bataillon, ihre Kompanie, an ihre Truppe. Bei der Polizei gibt es auch sowas Ähnliches. Ich war mal bei der Einsatzhundertschaft in den 80er Jahren, als es die ganzen Friedensdemos gab, als die Hausbesetzungen, Häuserräumungen gingen, da war ich in Essen bei so einer Sondereinheit. Bei der Wort Einheit denken aber die Diabetespatienten an die Broteinheit, an die BEs, die sie schon gegessen haben oder sie noch essen müssen, um nicht zu sehr zu unterzuckern. Der Text der deutschen Nationalhymne in der 3. Strophe des folgenden Gedichtes, das Lied der Deutschen, verfasst von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, so hieß der Mensch, 1841, und zwar auf der Insel Helgoland hatte er das Lied gedichtet, also dieses Gedicht, das da zum Lied wurde. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland, danach lasst uns alle streben, brüderlich, mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe im Glanz dieses Glückes, blühe, deutsches Vaterland. Die Melodie stammt aus Österreich, interessanterweise. Zur Krönung von irgendeinem österreichischen Kaiser wurde die gedichtet und wurde zum ersten Mal 1797 in Wien aufgeführt. Und die Melodie und das Gedicht von dem Deutschen haben die zusammengepackt. Und das ist jetzt unsere Nationalhymne und die spricht über Einheit. Also es gibt unterschiedliche Sichten, wie man über Einheit denkt und was Einheit ist, was für dich und für mich Einheit bedeuten kann und bedeuten muss. Wenn ich mir den Epheserbrief anschaue, was Paulus zu dem Thema sagt, Epheser 4, Vers 5, sagt er, so habe ich es verstanden, das Wichtigste, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das ist für Paulus das Wichtigste. Das hat er der Gemeinde mit auf den Weg gegeben. In meiner Bibel, ich lese gerne die revidierte Elberfelder Übersetzung, das ist so meine Standard-Bibelübersetzung, da schreibt er, und ich habe euch mal gesagt, glaube ich, als letztes beim hier war, die Überschriften deiner Bibel gehören nicht zum Bibeltext, die sind irgendwann mal dazugefügt worden. Die Bibeltexte sollen aber zusammenfassen, was in dem Text dann steht. Und da steht bei mir in der revidierten Elberfelder Mahnung zur Einheit. Er hat die Gemeinde, also Paulus hat die Gemeinde in Ephesus ermahnt und aufgefordert, auf die Einheit zu achten. Er schreibt, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Einander in Liebe ertragen. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und zwar wie? Durch das Band des Friedens. Müsste man sich überhaupt unterhalten, was er zum Beispiel meint, wenn er sagt, selig sind die Friedensstifter. Heute aktueller denn je. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, Vers 5, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Das ist die Sicht von Paulus zum Thema Einheit. Der hat einen gesonderten Brief an die Epheser geschrieben mit diesem Thema. Ich weiß nicht, ob er einen Anlass hatte, ob da irgendwas vorgefallen ist in Ephesus, dass er das schreiben musste. Und zwar würdig der Berufung, schreibt er im Vers 3. Und zwar einander in Liebe ertragend. Wir sollen uns befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Nicht durch Anstrengung oder besondere Management-Tricks, nein, durch das Band des Friedens. Also heute geht es um die Einheit, nicht nur oberflächlich die Einheit der Christen oder die Einheit der Kirche oder die Einheit der Kirchen, über die oft gesprochen wird, sondern heute ganz speziell über die Einheit innerhalb der Gemeinde, der Ortsgemeinde. Wenn der Apostel Paulus an die Gemeinden schrieb, die er gegründet hat und die er betreut hat, weil er die Verantwortung für die Gemeinde gespürt hat, hat er in seinen Briefen über den Umgang miteinander in der Gemeinde gesprochen. Eins seiner Lehrschwerpunktthemen war die Einheit. Und dann war meine Überschrift für diese Predigt eigentlich Einheit trotz Vielfalt, trotz Unterschiedlichkeit. Genauso hat das Jesus vorher getan, als er geschrieben hat in Johannes 10, Vers 10, 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins, hat er über die Einheit zwischen ihm und dem Vater gesprochen. Johannes 11, Vers 52 sagt Jesus, und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Das war sein Auftrag. Johannes 17, Vers 11, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater, betet er, im sogenannten hohen priesterlichen Gebet, bewahre sie, er fragt den Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir. Jesus ging es um Einheit. Johannes 17, Vers 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Warum Einheit? Damit die Welt glaubt. Deswegen ist die Einheit so umstritten und umkämpft in der Christenheit, weil das kaputt machen gemacht werden soll. Die Leute sehen uns, wie wir miteinander umgehen und glauben dann nicht an Gott, den Vater, der doch Einheit haben und schaffen will. Das, was im Reich Gottes umkämpft ist, sind gerade die wichtigen Dinge. Und es geht hier um die Einheit, um das Einssein. Johannes 17, Vers 23, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien. Also wir, du und ich, wir sollen vollendet werden, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Boah, heftig. Einheit trotz Vielfalt, unterschiedliche Lehrmeinungen, unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Volksgruppen. Möglich sind auch unterschiedliche Haltungen und Schwerpunkte zum Lobpreis, zur Art des Gebets, zur Kindererziehung, unterschiedlichste Ansichten, wie wir mit Kindern umgehen, zum Umgang mit Geld, zur Lebensplanung, zur Lebensgestaltung. Über das alles und noch viel mehr kann und darf man unterschiedlicher Meinung sein. Die Gemeinde Jesu funktioniert aber trotzdem. Wie sieht Einheit praktisch aus? Und zwar in den zentralen Themen. Epheser 4, Vers 5, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Über alles andere kann man sprechen. Und trotzdem miteinander klarkommen. In Einheit. Die drei Themenschwerpunkte sollten wir einer Meinung sein in einer Gemeinde, wenn es darum geht, wer der Herr ist. Ich habe leider in einer Gemeinde vor 5 oder 6 Jahren, die ich mitbetreut habe, erlebt, dass auf einmal ein Lobpreisleiter aufgetaucht ist, der zuerst im Hauskreis und hinterher auch versucht hat, in der Gemeinde weiterzubringen, dass Jesus zwar Jesus ist, aber er ist eben nicht Gott. Der hat das gepredigt, der hat das reingebracht und fast die Gemeinde durcheinander gebracht und kaputt gemacht. Und da habe ich so drunter gelitten und die Gemeinde hat drunter gelitten, dass er Jesus, die Gottheit Jesu abgesprochen hat. Und wenn ich Johannes Brief, also nicht Johannes Evangelium, sondern den ersten Johannes Brief, Kapitel 4 lese, schreibt der Johannes da, dass das Erkennungszeichen, dass du mein Bruder, meine Schwester bist, dass das Einzige ist, wo ich erkennen kann, ob du mein Bruder oder meine Schwester bist, dass du Jesus als deinen Herrn anerkennst, dass er der ins Fleisch gekommene Sohn Gottes ist. Gott ins Fleisch gekommen. Das ist das Erkennungsmerkmal. Jeder, der das als Christ bekennt, mit mir zusammen, der ist mein Bruder und meine Schwester, egal was für ein Name vor seiner Kirche steht. Es gibt gläubige und wiedergeborene Leute der katholischen Kirche. Was sie sonst noch glauben, okay, dann müssen sie vor Gott verantworten, nicht ich. Bin ich dazu da, meine Brüder, meine Schwestern zu beurteilen? Jesus ist Gott. Und heute Morgen habe ich schon mal gesagt, in Dortmund, weil mir das wichtig ist, und das überhole ich gerne wieder, wir sprechen mal gern über die heilige Dreieinigkeit. Und wir als Christen benennen uns manchmal so, ob es die heilige Dreiteiligkeit ist. Gott ist eins. Das Beispiel, das wir mal wieder gern bringen, genau wie Wasser. Gibt in Wasser in flüssiger Form, Wasser in Eisform und Wasser, wenn es aus dem Kochtopf kommt, wenn ich Nudeln koche, da kommt es als Dampf raus, ist alles drei Wasser, unterschiedliche Formen. Ich kann es unterschiedlich wahrnehmen, aber das ist trotzdem Wasser. Ob es gefroren ist oder ob es verdampft. Kann man erklären, so könnte man Gott auch erklären, weil es ist natürlich Jesus, es ist Gott, der Heilige Geist ist natürlich Gott. Der Vater ist natürlich Gott. Der Heilige Geist ist natürlich die Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes wäre es nicht Gott. Was ist, wäre Gott ohne seine Kraft? Dann wäre er nicht Gott. So, theologisch versuchen wir manchmal das aufzubröseln und Gott dreiteilig zu sehen. Mein Gott ist eins. Vater, Sohn und Heiliger Geist in der heiligen Dreieinigkeit. Deswegen will er Einheit. Ein Herr, wer ist der dreieinige Gott? Ein Glaube, dass wir zusammen auch ein Glaubensbekenntnis sprechen können. Vielleicht, wenn ich nochmal kommen darf, würde ich gerne mit euch über das Glaubensbekenntnis sprechen, was das heute noch für Bedeutung hat, dass manche Christen schon nicht mehr schaffen, manche Sätze aus dem Glaubensbekenntnis mitzubeten. Manche Kirchen kenne ich das, die machen das fast in jedem Gottesdienst, dass das Glaubensbekenntnis als Pflicht mitgesprochen wird, öffentlich, das Vaterunser öffentlich gemeinsam laut gesprochen wird. Und da zucken einige schon bei den ersten 2 oder 3 Sätzen. Eine Taufe, dass wir da eindeutig über die biblische Glaubenstaufe sprechen. Wir praktizieren nicht die Kindertaufe, wir praktizieren nicht die Erwachsenentaufe, wir taufen gläubig gewordene Menschen. Menschen, die Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen haben, die Sündenvergebung erlebt haben, die das wissen und glauben, die taufe ich. Egal, ob die 12 oder 32 oder 52 sind. Jesus war 12, als er mit den Schriftgelehrten im Tempel diskutiert hat. Das war, wo der gläubige jüdische Junge Bar Mitzwa erlebt, wo der in die Sohnschaft aufgenommen wird. Als Bar Mitzwa ist, wenn der Junge 12 zum 13. Lebensjahr, haben sie den Prozess hinter sich, wie bei uns. In unserer Kirche gibt es dann den Konfirmationsunterricht, da sind sie 14. Wir haben in Deutschland die Religionsmündigkeit ab dem 14. Geburtstag. Im jüdischen Leben ist das anders. Und, versteht ihr, warum Jesus gerade zu dem Zeitpunkt seinen ersten öffentlichen Auftritt als diskussionsfreudiger und bibelkundiger Schriftgelehrter Diskussionspartner mit den anderen Schriftgelehrten im Tempel war. Und seine Eltern waren schon auf der Reise nach Hause und gar nicht mitbekommen haben, dass ihr Sohn ersten öffentlichen Auftritt hatte und sich mit den Schriftgelehrten da schon theologische Diskussionen geliefert hat, weil er Kenntnis hatte und Wissen hatte. Glaubenstaufe, die biblische Glaubenstaufe. Dabei müssten wir Einheit haben, wie wir das sehen und wie wir das praktizieren. Was sind die größten Hindernisse oder Störungen von Einheit in der neutestamentlichen Gemeinde, habe ich so diesen Abschnitt jetzt genannt. Da bin ich schon fast durch mit euch. Wow. Nach meiner mehr als 50-jährigen Erfahrung in freikirchlichen Gemeinden habe ich zwei oder drei Punkte gefunden, die ja herausfordernd sind, die Einheit stören können in Gemeinden. Glaubt mir, ich habe vieles von dem erlebt. Das Festhalten an eigenen Fehlern aus der Vergangenheit, dramatische Erlebnisse oder eigene Sünden, wo ich mir immer noch selber die Schuld gebe, dass das passieren konnte. Und damit drücke ich Gott gegenüber aus, dass seine Gnade und seine Vergebung eben doch nicht ausreichend sind. Es gibt so eine eigenartige Theologie, die seit einigen Jahren auch in Deutschland Raum gegriffen hat, das sogenannte sich selbst vergeben müssen. Das finde ich in der Bibel nicht. Da können wir uns mal theologisch unterhalten, was das heißt. Wenn ich meine, ich müsste mir noch selbst vergeben oder ich habe mir noch nicht selbst vergeben, zweifle ich daran, dass die Vergebung, die ich von Gott bekommen habe, vollständig ist. Ich zweifle an Gottes vollständige Vergebung, dass er mir vergeben hat. Mit dieser Lehre, die ich daran festhalte, ich müsste doch auch noch mir selbst vergeben, zweifle ich an der Vollständigkeit der Vergebung, die von Gott kommt, die nur Gott geben kann. Aus dieser Haltung von Unvergebenheit heraus bin ich in einer Gemeinschaft, egal ob es die eigene Familie ist oder die eigene Gemeinde, ich bin immer der ständig überkritische Störenfried. Immer. Wer mit sich selber und mit seiner Vergangenheit nicht im Frieden lebt, kann auch mit anderen nicht im Frieden leben. So ist das. Das kann ich dir psychologisch, ich bin Mitglied im Arbeitskreis Psychologie und Seelsorge seit einigen Jahren, ich könnte dir das erklären, warum, aber das ist so. Wer mit sich selbst und mit seiner Vergangenheit nicht im Frieden lebt, kann auch nicht mit anderen im Frieden leben. Du bist immer in jeder Gemeinschaft der Störenfried. Ob es die Familie ist, ob es die Gemeinde ist, ob es auf der Arbeit ist. Wenn du ungelöste Konflikte hast, die nicht bewältigt sind, nicht bearbeitet sind, bist du der Störenfried. Das Zweite, was in Gemeinden störend sein kann und was die Einheit stört, ist das Festhalten an Verurteilungen gegenüber anderen Menschen. Hier das im deutschen Duden nicht existente Wort Unvergebenheit. Wer dem am deutschen Duden sucht, das Wort gibt's nicht. Zumindest im deutschen Duden nicht. Unvergebenheit. Wer einem oder mehreren anderen Menschen über Jahre oder sogar über Jahrzehnte hinweg nicht vergeben kann oder vergeben will. Unabhängig, was dieser dir oder deiner Familie, auch deiner Gemeinde angetan hat. Führt letztlich zu einer massiven Störung der Gemeinschaft, in der du lebst. Genau wie im ersten Punkt. Unabhängig davon, ob es sich bei dieser Gemeinschaft um eine Familie handelt oder um ein Team in einer Firma oder eine neutestamentliche Gemeinde, dieses unsichtbare Minenfeld in deinem Herzen, deiner Seele explodiert, meistens im unpassenden Augenblick. Nochmal, dieses unsichtbare Minenfeld in deinem Herzen, in deiner Seele explodiert meistens im unpassendsten Moment. Und das ist der Augenblick, wo du wegen irgendwas gerade unter Druck geraten bist. Vorhin hat meine Spezialtasche mit dabei. Jetzt kommt die Tubenpredigt, die ich euch angekündigt habe. So.
Tubenpredigt. Das habe ich hier, Mayo. Jetzt ab. Senf. Sahne. Jetzt kommt's. Wenn du richtig unter Druck stehst, wird sichtbar, was in dir steckt. Wenn ich auf eine Senftube drücke, was kommt dann raus? Senf, natürlich. Wenn ich auf die Mayo-Tube drücke und vorher den Zettel rausgenommen habe, der da immer schön drin klebt, sonst kommt nämlich nichts daraus, sonst erhöhst du nur den Druck und irgendwann platzt die Flasche. Nein, wenn der Zettel raus und du drückst auf die Mayo-Tube, da kommt der Mayo raus, ob du willst oder nicht. Und wenn ich die Mayo-Flasche nach unten halte, wenn ich nach oben halte, passiert natürlich, kommt wenig raus, höchstens die Luft, die nach oben drin gespeichert ist. Aber wenn ich die runterhalte und drücke, kommt natürlich aus der Ketchup-Flasche Ketchup. Und wenn ich auf die Sahnedose drücke, wenn der Druck nicht irgendwie anders entwichen ist, wenn die unsachgemäß gelagert worden ist, kann das schon mal passieren, dass der Druck draußen ist. Aber wenn ich auf die Sahnedose drücke, und da ist richtig Druck drauf, ihr Lieben, natürlich kommt der Sahne raus. Natürlich. Manchmal lässt Gott Lebenssituationen oder Lebensabschnitte bei dir zu, wo du richtig unter Druck gesetzt bist, wo du dich unter Druck fühlst. Finanzieller Druck, Beziehungsstress ist Druck, gesundheitliche Herausforderungen, beruflicher Druck, du fühlst dich nicht mehr beachtet, du fühlst dich nicht wahrgenommen oder fühlst dich nicht geachtet, du fühlst dich herausgefordert, fühlst dich vielleicht sogar provoziert, du fühlst dich überfordert, das ist Druck. Was kommt da bei dir oder bei mir raus, du kleine, fromme Tube? Da helfen fromme Schauspielerei oder frommes Gerede oder fromme Sprüche gar nichts. Da kommt raus, was in dir steckt. Was kommt bei mir, bei dir raus, wenn du unter Druck stehst? Ärger? Aggression? Angst? Wut? Frust? Vielleicht sogar Hass? Wenn du das erkennst, wenn also dein geistliches Antivirenprogramm, dein geistlicher Fehlersuchmodus durchgelaufen ist, wird es allerhöchste Zeit, dein frommes Lebensprogramm neu zu defragmentieren, sagt der Computerspezialist, zu aktualisieren oder gleich auf die neueste Version zu updaten. Alte Programme sind oft zu langsam, verbrauchen zu viel Arbeitsspeicher. Die Computerspezialisten kennen sich aus, oder blockieren Speicherplatz und erkennen viele der angeschlossenen Peripheriegeräte nicht mehr oder haben die notwendigen Treiber gar nicht mehr. Wie funktioniert das? Dass man das los wird, diesen Ärger, diese Aggression, diese Angst, diese Wut, dieser Frust und vielleicht sogar der Hass, der sich in mir über Jahre, Jahrzehnte angesammelt hat. Früher nannte man das Seelsorge. Ich nenne das geistliche Seelenhygiene. Den alten Dreck raus, die alten Enttäuschungen raus, die alten Anklagen raus, neues Vertrauen, frische Ermutigung rein. Wenn du jetzt unter Druck kommst, wenn jetzt auf die Tube gedrückt wird, was kommt da raus? Christus. Christus in mir. Sagen wir auch immer diese Bibelstellen von Paulus, wird ja auch oft zitiert. Christus in mir, Hoffnung auf Herrlichkeit. Wenn der Dreck raus ist und wenn ich dann unter Druck komme, was kommt da raus? Ich kann jetzt wieder handeln und reagieren wie ein Christ, wie ein Jesus-Nachfolger. Da steht bei mir nicht nur Christ drauf, dann ist auch Christus drin. Und zurück zum Thema Einheit. Wenn in deinem Inneren alles wieder sauber läuft, bist du auch wieder beziehungsfähig und gemeinschaftsfähig. Dann ist zusammen mit dir auch die Einheit in einer Gemeinde möglich. So eine Gemeinde wünsche ich mir. Zu einer Gemeinde gehöre ich gern. Und wenn ich bei uns in Oberhausen in die Gemeinde reinkomme, Das war für mich erstmal so ein lockerer Spruch, der irgendwo entstanden ist. Ich sage, hallo Familie. Ich komme dann manchmal eine halbe Stunde eher, weil ich mich mit dem Lobpreisteam noch treffe, weil wir vorher zusammen noch beten. Aber wenn ich in den Saal reinkomme mit meinem Gitarrenkoffer, hallo Familie, dann ist das echt. Dann habe ich mich dafür entschieden. Auch in der Familie gibt es Spannung, gibt es stressige Situationen, gibt es auch Drucksituationen. Aber wenn ich dann unter Druck bin, kommt nicht der alte Mist raus, da kommt nicht die Aggression raus. Dann habe ich die Dinge, die mich über Jahre festgehalten haben, kaputt machen wollten, beschäftigt haben, da habe ich die bearbeitet. Mit Gottes Hilfe, auch vielleicht mit Hilfe eines Seelsorgers oder eines guten Freundes. Ach, Friedhelm, genau das, mein Friedhelm. Das ist so ähnlich wie bei der Ehe, in guten und in schweren Tagen. Da hält man zusammen in der Gemeinde, auch wenn es schwierige Zeiten gibt. Da geht man durch schwierige Zeiten gemeinsam durch. Das ist in der Familie so, das ist auch in der Gemeinde so. Wenn man auf Einheit ausgerichtet ist, das gemeinsame Ziel hat, die gemeinsame Prägung hat, gemeinsam Dinge durchlebt und durchbetet und durchlitten hat, das macht eins. Wenn man die gleichen Erfahrungen hat, mit dem gleichen Ziel, die gemeinsam die gleichen Schmerzen erlitten hat, wo Einheit kaputt gemacht werden sollte, dass man da durchgegangen ist und sagt, trotzdem, wir gehören zusammen, trotzdem. Ihr Lieben, das ist Einheit, die ich mir wünsche für jede Gemeinde. Dass man in Frieden miteinander umgeht, mit Leuten, die den Frieden Gottes erlebt haben, für ihr eigenes Leben, und dann auch wieder beziehungsfähig sind und mit einer Gemeinde Teil einer aktiven, blühenden, wachsenden, lebendigen Gemeinde zu sein. Egal wie groß die Gemeinde, ob 10, 20 oder 30 oder 100 da sitzen, das ist mir dann egal. Das spürt man, wenn man hier reinkommt, dass ich hier Leute sehe, die eins sind und sich in einer Einheit sehen, der es nicht egal ist, wie es dem anderen geht, dass man füreinander betet in schwierigen Zeiten, dass man füreinander da ist, wenn man Sorgen hat, dass man füreinander da ist und weiß, da ist jemand, da sind Leute, die für mich sind, nicht gegen mich, die nicht Spaß daran haben, wenn es mir dreckig geht, sondern die ich anrufen kann auch morgens um 2 Uhr. Hör mal, Friedhelm, kannst du für mich beten? Ich habe da was. Als ich damals meinen Herzschrittmacher gekriegt habe, 2013, weil ich so Aussetzer hatte, irgendwelche Bradykardien hatten sich da gebildet. Ich bin Langzeitsportler seit über 50 Jahren. Ich bin Marathon, Ultramarathon gelaufen, die 100 Kilometer dreimal. Hatte ich ein etwas großes Herzchen. Also wenn meine Frau ein Herzkammervolumen von 500 bis 600 Kubikzentimeter hat, also das Herz einmal pumpt, dann geht ein halber Liter durch. Ich habe ein Herzkammervolumen von fast 1,2 Liter. Das heißt, mein Herz schlägt im Ruhezustand, wenn ich sitze, um die 40 Schläge, wenn ich liege, 35 Schläge. Und wenn ich mich wie jetzt ein bisschen engagiere, habe ich einen Puls von etwas über 70, sagt meine Uhr hier gerade. Dann meinte mein Herzchen auf einmal, es müsste mal eine 3 Sekunden Pause machen und 3 oder 4 Sekunden Pause bedeuten. In einfach so einem Krankenhausstand, TIA, transitorisch ischämische Attacke, Mangel durch Blut um Hirnstamm. Das Ergebnis ist das gleiche wie beim Schlaganfall, da oben kommt nichts mehr an. Und dann meint das Herzchen, ich mache eine Pause und da kommt nichts mehr an. Das heißt, die Reaktion ähnlich wie beim Schlaganfall, Mangel durch Blut um Hirnstamm. Deswegen muss ich so einen Schritt mal haben seit 10 Jahren und tagsüber passiert dann nichts, nur nachts, wenn ich dann mal schlafe, der sorgt dafür, dass ich am nächsten Morgen auch wieder wach werde, weil ich dann am Leben gehalten werde nachts, wenn der Puls mal auf unter 35 geht. So, und hält man zusammen. Und ich weiß noch heute genau, wer vor 10 Jahren mich im Krankenhaus besucht hat. Ich weiß es genau. Ich weiß, wer in der Gemeinde im Hauskreis für mich gebetet hat. Ich weiß es genau. Leute, die in guten und in schweren Tagen zu mir halten. Ich habe jetzt bei einer Vorsorgeuntersuchung beim Urologen Diagnose innerhalb von 2 Mal bekommen, weil ich einen Tumormarker, haben sie da gefunden. Dann wollen sie in meinen Körper mit der Kamera reinkriechen und sich das genau angucken, weil sie das bei Ultraschall nicht so sehen konnten. Ich weiß genau, wer für mich beten wird. Ich weiß es genau. Was sind Leute, die sind für mich und nicht gegen mich. Die haben keinen Spaß an der Niederlage, die haben auch keinen Spaß an meinem Leiden. Die sind für mich und nicht gegen mich. Wir gehen zusammen dadurch. Das, ihr Lieben, das ist Einheit, die ich mir, die ich euch wünsche, dass ihr das als Gemeinde erlebt. Und das meine Botschaft war für mich, für euch heute, hört sich das vielleicht hart an für den einen oder anderen, weil da Dinge durchdacht werden müssen, Entscheidungen getroffen werden müssen, wie du zukünftig mit dem alten Druck, mit dem alten Erleben aus der Vergangenheit umgehen wirst. Darum habe ich gedacht, ich höre den Witz einfach, den Gottesdienst oder die Predigt mal mit einem Witz auf, wenn ihr mit einverstanden seid, ja? Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ich finde ihn so gut. Ein Pfarrer in Afrika. Ein Pfarrer macht Urlaub in Afrika auf einer Safari, wird er plötzlich von einem Rudel Löwen umzingelt. An Flucht ist nicht zu denken. Der Pfarrer sinkt auf die Knie, faltet die Hände, schließt die Augen und betet: Ich flehe dich an, o Herr, sei gnädig, fahre in diese wilden Bestien, auf dass sie sich wie wahre Christen benehmen. Als er die Augen wieder öffnet, haben die Löwen einen Kreis um ihn herum gebildet, fassen sich gegenseitig in den Pfoten und beten: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns aus Gnade beschert hast. Benehmen sich so wahre Christen, als sie vorm Essen beten. An dem Ergebnis ändert sich, glaube ich, nichts. Er ist trotzdem gefressen worden, aber sie haben sich wie wahre Christen verhalten, beten vor dem Essen. Wenn ihr das von dem Gottesdienst heute behaltet, Tubenpredigt, unter Stress kommt das raus, was in dir schlummert an nicht bearbeiteten Dingen. Lass mich beten. Vater, in Jesu Namen danke ich dir, dass du nur gut bist. Dass du nur gut bist mit uns. Dass du uns kennst bis ins Tiefste. Dass unsere Seele dir nicht verborgen ist. Wir können dir nicht entkommen. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wie Adam es versucht hat im Garten Eden, nachdem er gesündigt hat. Wir brauchen keine fromme Entschuldigung finden, wer daran schuld ist, dass wir gesündigt hätten. Wir sind vor dir wie ein aufgeschlagenes Buch. Aber Vater, das macht uns dankbar und keine Angst. Wir haben vor dir keine Angst, weil du die Liebe in Person bist. Lieber Vater, in Jesu Namen danke ich dir dafür, dass du uns bedingungslos lieb hast. Ich bin bedingungslos geliebt von dir. Ich kenne deinen Plan mit mir, mit uns nicht genau, aber ich weiß, dass du vorangehst, Jesus. Und wenn wir auf dich schauen, werden wir nicht falsch laufen. Ich bete für uns, dass du uns die Einheit, die da ist, bewahrst, dass du uns schützt vor Fehlentscheidungen, dass du uns schützt vor Dingen, die diese Einheit stören können und stören wollen. Ich bete, dass wir in den Dingen, dass wir, wie wir dich sehen, lieber Vater im Himmel, wie wir über die Taufe reden und wie wir den Glauben sprechen, eine Meinung sind und gemeinsam laufen. Und das wirst du, Vater, in Jesu Namen segnen durch den Heiligen Geist. Das bete ich für diese Gemeinde, dass ihr geschützt seid durch das Blut unseres Herrn Jesus und durch die Kraft seines Namens. Amen.